Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Die Stuttgarter Zeitung bezeichnete die US-Sicherheitsstrategie als Scheidungsdokument. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte, dies sei der vorläufige End- und Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung, die schon vor Trump begann. Amerika sei der Rolle als globale Ordnungsmacht überdrüssig. In einem Papier zur nationalen Sicherheitsstrategie beklagt die US-Regierung unter anderem einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordert eine Kurskorrektur. Das angriffskriegführende Russland wird in der Strategie kaum erwähnt und stellt aus US-Sicht offenbar keine Bedrohung dar. Nach dem 28-Punkte-Papier für ein Ende des russischen Krieges, das ich las, als wäre es in Moskau verfasst worden, haben die USA ein weiteres Dokument veröffentlicht, dem aus der Sicht der meisten Regierungen der Europäischen Union eine gestörte Wahrnehmung zugrunde liegt. Unterdessen warnt NATO-Generalsekretär Mark Rutte mit Blick auf höhere Verteidigungsausgaben wörtlich: Wenn Sie die deutsche Sprache lieben und nicht Russisch lernen wollen, dann ist das, gemeint sind höhere Verteidigungsausgaben, eine Conditio sine qua non, also eine unabdingbare Voraussetzung. Denn, so ist Rutte überzeugt, wir sind Russland nächstes Ziel. Und auch der Bundeskanzler warnt, es gehe längst um Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie. Bis 11.30 Uhr fragen wir im Deutschlandfunk: Scheidungsdokument oder kritische Momentaufnahme? Was bedeutet Trumps nationale Sicherheitsstrategie für Europa? Wir werden in dieser Sendung auch auf die Verhandlungen und Gespräche in Berlin für ein Ende des russischen Krieges blicken. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine WhatsApp schicken unter der Nummer 01735690322 und unsere Mailadresse lautet kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, hier ist Frank Loog aus Wolfenbüttel. Die nationale Sicherheitsstrategie von Präsident Donald Trump bedeutet für Europa, sich endlich frei zu machen von einem imperialistischen Hegemon, der versucht, in letzter Konsequenz alle seine Partner so auszuspielen, dass es für ihn maximal am besten ist.
Olaf Schäfer, Berlin. Was wir ja sehen, ist international eine Gewichtsverschiebung zwischen den Ländern und Blöcken, nicht? Und wir sind eben als Deutsche gewohnt durch den Kalten Krieg, nicht als ehemaliger Frontstaat, dass wir davon profitieren, dass die Amerikaner sozusagen uns unterstützt haben.
Charpentier, Frankfurt am Main. Sind im Cyberwar und werden von innen wie außen attackiert. Wir müssen vielfältige Gefahren erkennen und uns wehrhaft zeigen. Auf dem nuklearen Schutzschirm der USA sind wir allerdings nach wie vor angewiesen.
Moin, hier ist Viktor Linsel aus Lüneburg. Ich denke, bei der Diskussion darüber, wie wir mit den USA und diesem Strategiepapier umgehen sollten, müssen wir anerkennen, dass die USA nicht mehr wie früher ein Partner und ein Rechtsstaat sind. Wenn wir uns anschauen, wie die Trump-Regierung Gerichtsentscheidungen beeinflusst, Beteiligte am Putschversuch und andere schwere Straftäter begnadigt, wie sie mit Insiderhandel an den Aktienmärkten immer wieder Milliarden in die eigene Tasche steckt, während die Wirtschaft abstürzt, wie Trumps Verbündete, die reichsten Männer der Welt, Medien aufkaufen und KritikerInnen entlassen, dann wird klar, dass dieses Land eben nicht mehr so demokratisch und rechtsstaatlich ist wie früher.
Klaus Wittmann in Berlin. Es handelt sich nicht um eine Strategie, sondern um die Weltsicht der Trump-Administration. Wir sollten darüber nicht in Panik geraten, sondern uns durch die Abwertungen nicht provozieren lassen, aber uns gegen die Unterstützung beispielsweise der AfD verwahren.
Ergänzen möchte ich dies durch Mails. Jan Hinrichsen hat uns geschrieben: Europa hat seine informelle, digitale und auch kulturelle Souveränität lange aufgegeben. Hängen wir nicht wirtschaftlich, sozial und intellektuell fast vollständig am Tropf amerikanischer Tech-Konzerne? Wenn Europa und vor allem Deutschland sich nicht der eigenen Vergangenheit stellt, dann geht dieser Zickzackkurs so weiter und nimmt noch ein böses Ende. Die Mail von O. Schmidt: Die Europäer werden zusammen mit der Ukraine verlieren und die Verlierer zahlen immer die Rechnung. Für die Amerikaner war der Ukraine-Konflikt ein großer Erfolg. Sie haben Russland und Deutschland endgültig getrennt und prächtig am Waffenhandel verdient. Und sie haben den Konkurrenten Europa in die Bedeutungslosigkeit gestürzt. Peter Trauden hat uns geschrieben, wer so offensichtlich alle demokratiefeindlichen Kräfte unterstützt, sich so massiv in die innere Angelegenheiten anderer Staaten einmischt, und der kann nur eines wollen, irgendeinen Vorwand herstellen, mit dem er endgültig alle Türen nach Europa zuschlagen kann, um sich dann mit Russland zu verbünden und gemeinsam Beute zu machen. Das Schlimmste ist, er kann es sich leisten. Er hat ein williges Volk, willige Mitstreiter in der Politik und die stärkste Armee der Welt. So, ich begrüße unsere Gäste. Roderich Kiesewetter, CDU, der Obmann der Unionsbundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Er war Oberst der Bundeswehr und hat unter anderem bei der NATO Dienst getan. Direkt gewählt im Wahlkreis Ahlen-Heidenheim in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Ulrich Thoden, Die Linke, Obmann seiner Fraktion im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Er war Lehrer für die Fächer Englisch, Latein, Philosophie und katholische Religion. Bei der Bundestagswahl trat er im Wahlkreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen an. Herr Thoden, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und Markus Pindor ist unser Korrespondent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ehemaliger USA-Korrespondent des Deutschlandfunks. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln.
Markus Pindor, was wirkte in dieser Sicherheitsstrategie, um damit mal zu beginnen, aus europäischer Sicht besonders verstörend?
Also es ist sicher diese Kritik an der Europäischen Union, die zum Beispiel behauptet, es gebe hier eine Komplettzensur, es würden politische Parteien, die Opposition insgesamt unterdrückt. Das sind alles Vorwürfe, das haben wir schon mal gehört auf der Münchner Sicherheitskonferenz von Vizepräsident J.D. Vance. Damals war es so, dass sich also nach seiner Rede 2-3 Hände zum Applaus rührten und alle anderen mehr oder weniger mit offenem Mund dastanden und das kaum glauben konnten, was sie gerade gehört hatten. Was jetzt in dieser Sicherheitsstrategie nochmal dazukommt, ist eine andere Sache, nämlich dass angekündigt wird, man würde sich mit sogenannten patriotischen Parteien, damit sind offensichtlich Rechtspopulisten und Rechtsextremisten gemeint, zusammentun und mit denen zusammenarbeiten, um die europäische Demokratie zu stärken, in Anführungsstrichen.
Herr Pindor, welche Bedeutung hat eine solche nationale Sicherheitsstrategie in den USA?
Sie hat die Bedeutung, die der Präsident letztendlich ihnen gibt. Das kann man also vorher und schon gar nicht bei so einem erratischen Präsidenten, sondern einer erratischen Persönlichkeit sagen, inwieweit er sich daran hält. Es gibt auch Widersprüche innerhalb dieser Strategie. Einerseits will man weniger Interventionismus wagen. Andererseits will man aber auch sich ganz klar einmischen in Europa und tut es ja auch auf militärischer Basis jetzt in Südamerika. Da geht also vieles nicht zusammen oft, aber es gibt uns doch eine Richtung an. Und die Richtung heißt tatsächlich, man will die Europäer konfrontieren. Es ist keine Scheidungsurkunde. Man sagt in dieser Sicherheitsstrategie, dass Europa wichtig bleibt und strategisch wichtig bleibt für die USA. Aber man will eben ein anderes Europa und man will ein Europa der souveränen Nationen, wie es so schön heißt. Auf die kann man dann natürlich, also ein Aufbrechen der EU, auf Deutsch gesagt. Und wenn man die EU aufbricht, das ist ja auch das Ziel von Putin im Übrigen, wenn man die EU aufbricht, kann man dann hinterher versuchen, einzelne Länder mit überlegener Macht zu knacken. Das ist also eine Richtung, die erkennbar ist und die sich nicht immer in jedem Einzelfall auswirken muss, aber die ganz klar da ist und vorgegeben.
Herr Kiesewetter, Markus Pindor hat vieles schon gesagt. Vieles erinnert ja an J.D. Vances Vortrag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wahrscheinlich gehörten Sie zu denjenigen, die damals erstaunt im Saal saßen. Wie lesen Sie es? Welchem Ziel dient dieses Papier mit diesen Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, ich habe mir die Rede damals angehört und auch die Stimmung im Saal wahrgenommen. Für mich ist das nur ein Baustein einer Verabschiedung der Vereinigten Staaten von Amerika aus der regelbasierten Ordnung, wie sie von 1945 bis vielleicht 2022 Bestand hatte. Also eine stärkere Rolle der Vereinten Nationen, die Amerikaner mit Fehlern über viele Jahrzehnte immer wieder, aber im Grunde genommen Verteidiger der regelbasierten Ordnung, wenn man jetzt mal vom Irakkrieg 2003 absieht. Dazu kommt, dass die Amerikaner unter Trump von dieser regelbasierten Ordnung zu etwas anderem wollen, eine multipolare Ordnung, wo sich die Welt in Interessenszonen, Einflusszonen aufteilt, wo wir den chinesischen Einfluss haben, den russischen und den amerikanischen. Und dann sehen wir ja, dass er auch jenseits der G7 eine neue Gruppe gründen will, die Core 5 oder der Kern 5, wo Indien und Japan zusammen mit Russland, USA und China offensichtlich in einer Art Aufwertung außerhalb der bisherigen Strukturen gemeinsam agieren sollen. Also alles in einem Gärprozess. Nur für uns Europäer heißt es, nicht mehr auf Amerika setzen. Ich gehe auch so weit zu sagen, dass der nukleare Schutzschirm für uns intern tabu sein sollte, aber nicht das Denken darüber, wie man ihn ersetzt. Also ich glaube, dass wir hier als Europa die Chance haben, uns zusammenzufinden oder aber gnadenlos gespalten zu werden und zu scheitern. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Deswegen müssen wir viel Hirnschmalz einsetzen, wie wir Europa relevant machen, jenseits von Handelsbeziehungen und Handelsabkommen, auch geopolitisch, geoökonomisch und in gewisser Weise auch militärisch.
Herr Kiesewetter, was Sie gesagt haben, klingt aber doch nach Scheidung.
Ja, ich halte das für eine Scheidung. Ich gehe da weiter als Herr Pindur. Ich halte das aber für eine Scheidung auf Distanz in dem Sinne, dass Europa quasi als Konkurrent gesehen wird. Die nationale Sicherheitsstrategie der Amerikaner ist eine Business-Strategie. Und in Europa gibt es natürlich Hochwertunternehmen, die, wenn die EU zerbricht oder der Euro nicht mehr handlungsfähig ist, für Firmen der Oligarchen in den USA wie Musk natürlich attraktiver werden. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir intern in Europa uns enger zusammenschließen, vielleicht auch ein paar Vorbehalte aufgeben und jenseits von EU und NATO im Rahmen einer Koalition der, sag mal, entschlossenen Fähigkeiten aufbauen, die EU und NATO zwar einbeziehen, aber wir dürfen nicht die Hemmschuhe, die es in EU und NATO gibt, durch Vetomächte oder Vetostaaten, die dürfen wir nicht mehr so fortsetzen wie bisher.
Herr Toden, wenn wir nochmal dieses Papier uns anschauen, das kriegführende Russland ist offenbar für die USA keine Bedrohung. In der EU wären vorgeblich Demokratie und Meinungsfreiheit in Gefahr. Wie erklären Sie sich diese Wahrnehmung?
Also ich würde gerne nochmal auf den Begriff des Scheidungspapiers zurückkommen. Scheidung würde ja bedeuten, dass da zwei Partner sind. So im Partnerschaft auf Augenhöhe habe ich eigentlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Partnerschaft zwischen den USA und Europa gar nicht wahrgenommen. Es war schon immer eher so der große Bruder, wie man ja auch sagte. Und in dem Sinne ist es eher so, dass es hier nicht eine Scheidung ist, sondern aus Sicht der Amerikaner vielleicht ein unbotmäßiges Kind. Europa macht nicht, was die Amerikaner gerne von uns wollen. Und jetzt muss man uns hier oder meint man uns hier die Leviten lesen zu müssen. Ich finde übrigens auch die Tonalität dieses Dokuments erschreckend, weil das so überhaupt gar nichts hat, wenn man das vergleicht mit vorhergehenden National Security Strategies. Der Ton, der da angesprochen wird, ist sehr belehrend, sehr herablassend, wie man das vielleicht mit einem frechen oder ungehörigen Kind früher zu tun pflegte. Also Europa wird hier nicht mehr als Partner wahrgenommen, sondern als Problem beschrieben, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sogar zivilisatorisch. Die USA meinen jetzt hier uns erklären zu müssen, wie Demokratie und Menschenrechte funktionieren und blasen eigentlich gleichzeitig damit zum Sturm auf das, was wir in Europa doch weitestgehend haben, nämlich die liberale Demokratie. Das ist schon angesprochen worden mit dem Handschlag oder der ausgestreckten Hand zu den rechtsaußen populistischen Parteien, die hier ganz offensichtlich favorisiert werden. Auch wenn man sieht, wenn man mit einer deutschen Delegation in den USA ist, ich war letzte Woche in Washington, wie schwierig es war, Termine zu bekommen mit Vertretern etwa vom State Department. Es war aber überhaupt kein Problem für AfD-Vertreter, da Termine zu kriegen. Die sind da hofiert worden. Auch jetzt die anderen Reisen, das geht ja durch die Medien auch, zu diesen Young Republicans. Dann sieht man schon ganz klar, wie hier eine Einflussnahme auf Europa passiert. Und jetzt ist die Frage,
kurz, es ging gerade um eine Reise von einer Gruppe von AfD-Bundestagsabgeordneten nach Washington zur Jugendorganisation der Republikaner.
Genau.
Das nur als kleiner Einschub.
Genau, also da gibt es ein ganz enges Netzwerk und es ist schon, also dass man mich jetzt vielleicht als linken Abgeordneten nicht unbedingt ernst nimmt, ist eine Geschichte, aber dass die Vertreter der Regierungsfraktionen dann auch keine Termine da bekommen, das ist schon sehr, sehr erschreckend, muss ich sagen. Mhm. Die Frage ist halt,
ja. Bitte.
Die Frage ist natürlich, wie Europa jetzt darauf reagiert. Ich glaube, wir müssen uns schon...
Und ich glaube, das könnte das Anliegen sein. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, denn aus Hamburg hat uns Herr Stadtlander angerufen. Einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich glaube aber, da ist etwas falsch kommuniziert worden. Ich rufe Sie aus Mittelitalien an. Ich bin europäischer Unternehmer, gebürtig aus Hamburg.
Also Hamburg in Mittelitalien. Gut.
Genau, genau. Und ich habe auch aus geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen auch ein hohes Eigeninteresse, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft bleibt, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Wir können lange darüber diskutieren, was alles in Europa schiefläuft, was auch in Italien schiefläuft, was auch in Deutschland schiefläuft, von mir aus auch in Ungarn oder so. Trotz alledem glaube ich, dass wir jetzt erkennen müssen, dass wir sonst, wenn wir jetzt nicht zusammenstehen, die Welt wieder in Einflusszonen aufgeteilt wird. Ich bin 61 Jahre, ich kenne also noch die Zeit des Kalten Krieges. Und ich glaube, Herr Trump, Herr Putin, die machen gute Geschäfte. Der dritte Lachende wird China sein. China kriegt Taiwan, die USA vielleicht Venezuela und auf jeden Fall Osteuropa wieder die Ukraine. Quatsch, andersrum, Russland, die Ukraine und vielleicht Teile von Osteuropa. Und jeder kämpft nachher für sich allein. Und das wird nicht funktionieren. Wir müssen als Europäer erkennen, wir müssen eine Art vierte Großmacht werden auf diesem Planeten. Das ist schwer, das ist sehr herausfordernd. Und das wird jeden Einzelnen alles abfordern, weil wir gegenseitig uns auch viel verzeihen müssen, um es mit den Worten von Herrn Spahn zu sagen. Wir sind eben leider auch sehr viele Nationalisten und wir haben nur durch gemeinsames Zusammenhalten 80 Jahre lang Frieden gehabt. Und ich wünsche mir für unsere Kinder und Enkel, dass das so bleibt. Auch wenn, ja, letzter Satz, Churchill mal was Schönes gesagt hat. Der hat gesagt, die Demokratie ist eine der schlechtesten Regierungsformen, mit Ausnahme aller anderen, die wir vorher ausprobiert haben. Mhm. Vielleicht ist das ein schönes Statement.
Herr Stadtland, vielen Dank. Vielen Dank für. Bleiben Sie gerne in der Sendung. Herr Kiesewetter, ich greife einen Begriff auf. Wie weit ist Europa von der vierten Großmacht entfernt?
Ja, da muss man erstmal definieren, was bedeutet Macht. In dem Falle ist Europa sicherlich, wenn wir unser Bruttoinlandsprodukt zusammennehmen, sehr stark vergleichbar. Zehnmal so groß etwa wie Russland. Und wir sind schon, wenn wir unsere Handlungsmacht zusammennehmen, auf Augenhöhe mit China und den USA. Aber natürlich als demokratische Staaten und in der Art und Weise, welche geringen Befugnisse das Europaparlament hat, sind wir ein Staatenbund und eben kein föderales Europa. Das können Visionen sein und genau das möchte die USA nicht. Sie möchten kein föderales Europa, sondern sie wollen einen Zusammenschluss souveräner, unabhängiger Staaten. Das müssen wir selber bestimmen. Aber wenn wir Handelsmacht sein wollen, dann müssen wir auch unsere Handelsinteressen vertreten können. Das bedeutet also auch, dass wir eine Marine haben müssen, die in der Lage ist, Seewege freizuhalten bei Bedarf. Und eine Macht definiert sich nicht nur über Fähigkeiten, sondern auch über politischen Willen, eben im Sinne der regelbasierten Ordnung zu arbeiten. Und ich glaube, Europa hat Aussichten, eine solche Macht zu werden, aus der Sicht beispielsweise afrikanischer Staaten oder mancher Staaten im Nahen und Mittleren Osten, die in Europa einen Hort der Regelbasiertheit sehen. Wenn wir also die Strukturen der Vereinten Nationen verteidigen, wo andere sie aushöhlen, haben wir schon ein Pfund, das es attraktiv machen. Voraussetzung dafür ist, dass die Ukraine Teil unserer Sicherheitsstrukturen wird. Denn warum soll man mit uns dann zusammenarbeiten aus Ägypten oder Tunesien, wenn wir nicht mal in der Lage sind, ein Land, das uns Zeit gewinnt, wie die Ukraine, in Sicherheit zu bringen.
Mhm. Herr Toden, welcher militärischer Unterfütterung bedürfte das Europa, das Herrn Stadtlander vorschwebt?
Also ich würde immer die Notwendigkeit von militärischen Fähigkeiten als eine Verteidigungsfähigkeit sehen. Ich würde Herrn Kiesewetter an dem Punkt jetzt widersprechen, wenn es darum geht, die Handelsrouten zu sichern. Ich verstehe den Auftrag bei uns im Grundgesetz so, dass wir, dass die Bundeswehr die Bundesrepublik Deutschland und natürlich die Bündnispartner verteidigen können muss, also gegen Angriffe gewaffnet sein muss. Daraus leiten sich dann entsprechende Fähigkeitsziele ab. Die NATO hat die ja auch neu definiert dieses Jahr. Und da muss man entsprechend sich auch aufstellen. Dazu muss man aber jetzt, um verteidigungsfähig zu sein, muss man jetzt nicht militärisch eine Großmacht sein. Denn das würde ja bedeuten, dass man auch interventionistisch zumindest potenziell unterwegs sein möchte oder zumindest dazu in der Lage sein möchte, das hielte ich für ausgesprochen schwierig.
Was die deutsche Sie genau Stärke, mit interventionistisch?
Dass man eingreifen kann, also jetzt nehmen wir den alten Begriff einer Kanonenbootpolitik, das, was die USA beispielsweise vor Venezuela gerade versuchen abzuziehen.
Aber die Absicht hat doch hier in
Europa. Nein, die Absicht hat ja keine, aber die Frage ist, was für ein Militär wir brauchen, war die Frage.
Aussage, ja.
Das habe ich auch nicht unterstellt. Ich wollte damit nur sagen, weil die Ausgangsfrage war, die ich natürlich beantworten möchte, was wir an militärischen Fähigkeiten brauchen, wollte ich sagen, das hängt immer von dem Auftrag ab, den das Militär dann hat. Ist es eine reine Verteidigung? Wird das um den Schutz von Handelsrouten erweitert? Oder geht man dann noch weiter? Weil, so wie der Hörer gerade ja gesagt hat, wir müssen eine Großmacht werden. Zu einer Großmacht würde dann auch die Interventionsfähigkeit dazugehören. Deswegen muss man die Dinge entsprechend differenzieren und sie natürlich auch militärisch mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu betrachten. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Flugzeugträger brauchen Sie, wenn Sie interventionistisch unterwegs sein wollen. Die brauchen Sie nicht zur Sicherung der Handelsrouten. Dann sind Fregatten das Mittel der Wahl, so wie wir es ja auch an verschiedenen Stellen im Moment mit Fregatten haben. Wir haben auch zum Beispiel eine im Südpazifik gerade unterwegs. Wir sind natürlich auch bei Euna vor Aspides, wenn auch gerade aktuell nicht mit einem maritimen Anteil unterwegs. Das sind diese Aspekte. Einen Flugzeugträger brauchen Sie nur, wenn Sie es interventionistisch machen wollen. Und danach richten sich dann eben die Fähigkeiten, die Sie dann entwickeln oder einkaufen müssen.
Herr Stadtlander, haben wir Ihr Konzept für Europa gut aufgenommen?
Ja, ich bin irgendwo dazwischen. Übrigens, kleiner Hinweis, Italien hat 2 Flugzeugträger und versucht dort auch vielleicht das Mittelmeer zu verteidigen. Also Deutschland braucht für die Ostsee sicher keinen Flugzeugträger. Ich war übrigens bei der Bundesmarine. Ja, ich war bei den Marinefliegern in einem Kampfgeschwader. Also ich weiß, wovon ich rede. Und es ist auch schade übrigens, dass jetzt nur 3 Mächte in Europa sagen, wir arbeiten zusammen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Mhm. Man sollte die Fähigkeiten von Italien nicht ganz vergessen. Auch wenn die italienische Bevölkerung zurzeit keine Lust hat, viel Geld für die Verteidigung auszugeben.
Geschrieben hat uns Thomas Morgenroth, Trumps Sicherheitsstrategie ist eher eine kritische Momentaufnahme mit der deutlichen Aufforderung, in einer von Großmächten dominierten Welt auf seine eigene Art erwachsen zu werden. Europa könnte vielmehr die Weltfriedensmacht der guten Dienste sein, wo Freiheit, Vielfalt und die Fähigkeit zur Vermittlung in Konflikten überzeugend vorgelebt werden. Und die Mail von Fritz Gerhardt, dass Trump sich nun scheinbar von Europa abwendet, sollte Europa darin bestärken, die eigenen Interessen insbesondere gegenüber den USA mehr in den Vordergrund zu rücken und aus der ewigen Reaktion endlich in die Aktion zu kommen. Nur ein starkes Europa wird von den USA und von der Welt in seiner Selbstbestimmung respektiert werden. Ich erinnere an unsere Gäste. Das ist Ulrich Toden von der Partei Die Linken, Verteidigungspolitiker, der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und Markus Pindur, unser Korrespondent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ehemaliger USA-Korrespondent. Herr Pindur, nochmal zu der Bedeutung der nationalen Sicherheitsstrategie, das ist unser Thema. Inwiefern legt die jetzt den Kurs der USA, also den außenpolitischen Kurs, wirklich fest?
Sie legt nicht den Kurs ein und für alle Mal fest. Sie gibt eine Richtung vor und die Richtung ist erkennbar und ihre Richtung ist in der Tat erschreckend für die Europäer. Da ist drin eine mögliche Spaltung der EU, die USA befürworten würden. Da ist drin eine Einflussnahme auf die europäische Innenpolitik, die Innenpolitik in den europäischen Ländern, und zwar zugunsten von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Das ist auch erkennbar. Diese Anfänge dieser Zusammenarbeit sehen wir bereits. Herr Toden hat das ja eben schon mal kurz angesprochen. Das ist tatsächlich so, dass es eine Richtung vorgibt. Und diese Richtung, die ist so, dass wir uns vorsehen sollten und dass wir uns wappnen müssen. Und da ist ja schon einiges unterwegs, insbesondere bei der militärischen Souveränität. Aber das ist bei weitem noch nicht genug. Und eins muss man auch sagen, der Kanzler ist dafür viel gescholten worden als sogenannter Außenkanzler, dass er sich angeblich zu viel Zeit nimmt für die Außenpolitik. Ich glaube, er hat die Prioritäten richtig gesetzt. Denn ohne Abschreckung und äußere Sicherheit können wir unsere innere Demokratie auch nicht ausbauen oder so betreiben, wie wir es gerne wollen.
Aus Bonn ruft Georg Dovermann an. Einen schönen guten Morgen, Herr Dovermann.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Bitte schön.
So, Donald Trump zeigt sich nicht zum ersten Mal, dass der wahre Feind nicht im Osten, sondern im Westen liegt. Seine vermeintliche Friedenspolitik entpuppt sich immer mehr zur Politik der Spaltung, der inneren Zersetzung, der massiven eigenen Machtgier und der Selbstprofilierung. Ebenso sollte Herr Rütte nicht zur Vergangenheit vergessen sein. Es muss erlaubt sein, auch aus dem Westen zu erwähnen, dass Russland Deutschland und Westeuropa in den letzten Jahrhunderten noch nicht angegriffen hat. Die Angriffswege verliefen immer in West-Ost-Richtung. Der Russe wurde vor allem von der CDU gerne immer wieder als Feindbild benutzt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als Russland von Deutschland angegriffen wurde. Mit der Übernahme Westeuropas...
Herr Dovermann, wenn wir vielleicht da eine kleine Zäsur setzen können und die Frage an Roderich Kiesewetter formulieren können, was Sie gesagt haben ganz am Anfang, der wahre Feind steht im Westen, Herr Kiesewetter?
Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich sehe, dass Trump in jedem Falle Geschäftsinteressen verfolgt und keine herkömmliche Politik des Ausgleichs, des Verhandelns, des Miteinanders, des Kompromissesuchens, sondern er verfolgt gnadenlos Geschäftsinteressen, erhebt Zölle, kündigt rechtzeitig seiner Familie an, dass er sie wieder aufhebt. Die Familie macht Gewinne. Er behandelt andere Staaten nach Interessenlage, greift im eigenen Vorhof ein, kooperiert mit Oligarchen, aber eben auch mit Ländern, die den Zusammenhalt der Europäischen Union gefährden, wie Ungarn. Also ich sehe, dass er den Westen nicht als ideelle Größe begreift oder als das, was seit 1945, ich sag mal, Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung bedeutete. Und was Russland angeht, so geht die Aggression ja seitdem Putin im Amt ist, erst gegen Tschetschenien, Dagestan, gegen Syrien, gegen die Ukraine seit 2014, Georgien ist dreigeteilt worden, auch einige hundert Tote. Also die Aggression geht nun mal von Russland aus und das hat mit Parteipolitik nichts zu tun, sondern ist die Interesse Russlands, die Grenzen der Sowjetunion wiederherzustellen und die Länder zwischen Deutschland und Russland, die über Jahrhunderte Spielball zwischen Deutschland, Preußen, Russland, Österreich waren, die haben natürlich Hoffnung, dass ihre Zuversicht und ihre Zukunft bestehen bleibt und darum geht es und das zerstört gerade Trump und deshalb ist es für uns Deutsche gerade so wichtig, dass unser nie wieder Krieg und deren nie wieder wehrlos vereinigt wird zu einem, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir nie wieder wehrlos sein und da müssen wir an die Staaten zwischen Deutschland und Russland ganz klar das Signal senden, dass sie weiterhin Teil von EU und NATO sein können und das gleiche gilt auch für die Ukraine.
Herr Dovermann, bitte schön, Herr Toden.
Also ich glaube, dass uns die geschichtliche Betrachtung im Moment nur sehr bedingt hilft. Also ich glaube, weder eine historische Verklärung der Westen, den es in der Form, in der Geschlossenheit vor allem heute auch nicht mehr gibt. Wir haben die Sendung ja überschrieben, auch mit dem Scheidungsdokument. Den Westen gibt es so nicht mehr. Es gibt aber auch jetzt nicht quasi das Russland, wie wir es kennen. Vor allem ist es immer schwierig, finde ich, gleichzusetzen eine Sowjetunion mit dem, was wir heute an russischer Föderation haben. Ich glaube, die Situation ist eigentlich noch viel bitterer. Wir können uns gar nicht entscheiden zwischen Amerika und den Russen, sondern beide Seiten wollen uns halt nichts Gutes. Herr Kiesewetter hat gerade beschrieben, die Angriffe im Cyberraum, Luftraumverletzungen und so weiter, eine deutliche Aggression, aber auch Desinformationskampagnen, die mit Regelmäßigkeiten über uns hereinbrechen. Auf der anderen Seite haben wir von den USA derzeit auch nicht gerade viel Positives zu erwarten und das läuft alles ein bisschen offener tatsächlich, aber wenn ich mich daran erinnere, wie etwa Elon Musk mit seiner Plattform X ja sehr offen Wahlwerbung für die AfD gemacht und damit sich ja auch einmischt, dann tut er das zwar mit offenem Visier, aber mit natürlich ähnlich schlechten Absichten, wie das von russischer Seite ist. Ich glaube, es bringt uns jetzt nichts zu sagen, welcher Partner ist für uns der richtige, sondern Europa muss sich da insgesamt unabhängig machen. Und die Frage ist, wie man das tun kann, besonnen Auges, ohne jetzt sozusagen gleich als erstes nach einer militärischen Fähigkeit zu rufen. Man muss ja auch gucken, die Stärke der deutschen Außenpolitik war ja eigentlich immer so eine Softpower in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, wo man wirklich eine gute Außenpolitik hatte, übrigens auch über die Parteigrenzen.
Aber die hat doch nun offenkundig versagt, sonst hätte es die russische Aggression ja nicht gegeben.
wir dürfen, glaube ich, die deutsche Außenpolitik auch jetzt nicht so überschätzen, dass wir sagen, damit können wir jetzt jeden Krieg verhindern. Wenn jemand natürlich eine Angriffsabsicht hat, und die hatte Putin offensichtlich ja schon sehr lange, das steht ja in einer längeren Reihe von Aggressionen, das ist im Grunde eine, man durfte eigentlich auch nicht so überrascht sein, als der Angriff auf die Ukraine erfolgte. Das wollte man vielleicht nicht sehen, aber steht eigentlich in einer sehr logischen, also jetzt innerhalb von Putins Denke, logischen Folge von Aktionen.
Herr Dovermann, nach dem, was Sie gehört haben, Herr Dovermann in Bonn, nach dem, worüber wir gerade gesprochen haben, wie sehen Sie das? Welche Gefahr mit Blick auf den Ukraine-Krieg geht von Russland aus?
Ich meine, dass davon überhaupt keine Gefahr ausgeht. Ich habe ja auch noch geschrieben, dass das also Russland einziger Wille ist, eben die Sowjetunion wiederherzustellen und dass hier keinerlei Gefahr besteht, den Westen anzugreifen. Das wäre viel zu gefährlich für ihn. Dass das helfen würde, ist wirklich, wenn die EU sich ein bisschen selbstbewusster würde und sich ihrer eigenen Macht bewusst wäre und sich emanzipieren würde. Man gibt sich viel zu sehr bedingungslos Amerika hin und trägt den Amerikanern quasi immer noch die Pantoffeln nach.
Ja, Herr Dovermann, was hieße denn Wiederherstellung der Sowjetunion für zum Beispiel die baltischen Staaten?
Ja, dieser Zerfall der Sowjetunion damals, das hat diesen neuen riesen Krisenherd und diese Kriegsgefahr erst neu geschaffen. Yeah.
Ich wollte nur noch mal daran erinnern, die baltischen Staaten gehörten zur Sowjetunion. Ja. Und Sie sagen, es geht keine, Russland möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Oder sagen wir, Putins Russland möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Und jetzt wäre doch die logische Konsequenz daraus, dass dann eben auch die baltischen Staaten da wieder einverleibt werden sollten. Und Sie sagen, keine Gefahr. Hallo?
Ja, die Gefahr besteht natürlich zusätzlich, ne? Das ist natürlich klar.
Gut. Markus Pinto, Sie wollten, glaube ich, gerade einen Haken nochmal.
Ja, man kann sich das in der Tat auch an unseren Hörer gerichtet. Man kann sich das in der Tat alles anschauen. Also es ist nicht so, dass Putin das nicht schon vorher geäußert hätte, dass er mindestens die Einflusssphäre, wenn nicht auch die territoriale Staatlichkeit der alten Sowjetunion wieder haben will. Und er hat 8 Monate vor seinem vollumfänglichen Angriffskrieg im Februar 22 auf die Ukraine im Sommer 21 ein, ja, sag ich mal, geschichtlich-philosophisches Traktat vorgestellt und veröffentlicht auch, indem er genau das sagt. Also er will die Einflusssphäre der Sowjetunion wieder haben, sprich, dazu würde natürlich auch Polen gehören, die Slowakei und weitere Länder des ehemaligen Warschauer Paktes. Und dazu gehört natürlich auch, dass er sich das Baltikum, die drei baltischen Staaten einverleiben möchte. Es ist also nicht so, dass es nicht klar ist, was Putin wirklich will. Und Putin hat ja auch gesagt, dass die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts der Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen sei. Wer so etwas sagt und dann sich auch so verhält in vielen anderen Krisenorten, wir haben es eben schon genannt, Tschetschenien, Dagestan, Georgien etc. etc., den muss man ernst nehmen in dem, was er sagt. Und da muss ich ganz klar sagen, ich kann diese Äquidistanz zwischen den USA und Russland einerseits, andererseits, ja, und irgendwie sind sie uns doch beide ein bisschen feindselig gesonnen, die kann ich nicht teilen. Ich muss ganz klar sagen, Putin ist eine richtige Gefahr für uns, und zwar eine militärische Gefahr, und er wird sie auch weiterhin darstellen, und wir müssen uns dagegen zunächst einmal militärisch wappnen, sonst wird er uns nicht ernst nehmen und sonst können wir ihn oder zukünftige Aggressionen auch nicht abschrecken. Und darauf kommt es an. Man muss ja kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.
Einverstanden, Herr Toden?
Also, was die Absichten von Putin betrifft, ich kann da natürlich auch nur spekulieren, aber das Verhaltensmuster, was an den Tag gelegt hat, lässt den Schluss tatsächlich sehr nahe erscheinen, dass das nicht der letzte Schritt von Putin gewesen ist, was er jetzt mit der Ukraine macht. Und ja, da muss man natürlich auch vorbereitet sein. Das wird sicherlich auch militärische Fähigkeiten umfassen. Die Frage ist eben genau, wie viel man braucht, um abzuschrecken. Eine angreifende Partei muss normalerweise, so die Militärlogik, 3-1 Überlegenheit haben. Und jetzt kann man verschiedene Zahlen nehmen, etwa aus dem Defense Journal. Da muss man dann auch nochmal differenzieren zwischen Material, was einsatzbereit ist, was sozusagen standardmäßig gewartet wird und was überplan nicht einsatzbereit ist. Aber trotzdem haben allein die europäischen NATO-Staaten im Moment an Material einiges zu bieten. Ein Angriff Russlands auf die europäischen NATO-Staaten, die baltischen würden ja dazu gehören, die Herr Pinto gerade genannt hat, glaube ich nicht, dass Russland im Moment bewältigen könnte. Man muss sich auch vorstellen, die Zahl 2029, die immer genannt wird, bedeutet nicht, dass Russland dann angreift, sondern lediglich, dass Russland dann die militärischen Kapazitäten hat, die es 22 mit Beginn des Angriffskriegs hatte. Dann haben sie nicht mehr, sondern sie haben genau das. Und ich halte mal fest, mit den militärischen Fähigkeiten, die Russland 2022 hatte, ist es nach 4 Jahren Krieg immer noch nicht gelungen, mehr als 20% des ukrainischen Territoriums zu erobern. Dann erscheint es mir sehr schwer vorstellbar, dass mit denselben militärischen Fähigkeiten dann aber 32 NATO-Staaten erfolgreich angegriffen werden könnten. Das hielte ich für einigermaßen Selbstmord. Die entscheidende Frage ist, finde ich im Moment, den Satz möchte ich unbedingt noch machen, eher die Frage nach der Geschlossenheit des Bündnisses. Weil bei den 32 NATO-Staaten die Stärke nicht nur darin besteht, was haben wir jetzt wirklich an Material und Personal, sondern die Stärke ist, wir vertrauen auf Artikel 5. Können wir auf Artikel 5 noch vertrauen? Und da muss ich jetzt
ganz ehrlich sagen, das heißt, die gegenseitige
Beistandspflicht. Ein Angriff auf einen Mitgliedstaat wird von den anderen als Angriff auf sich selbst betrachtet und entsprechend beantwortet werden. Diese Frage ist aber völlig unabhängig von dem, was wir an Material haben. Das heißt, uns jetzt mit Material aufzurüsten, wird uns der Frage nicht entledigen, wie wir als Bündnis zueinander stehen. Und da habe ich den Eindruck, auch mit diesem mit der National Security Strategy, dass die USA schon quasi, ich sag mal, mit so einem halben Fuß raus sind. Und wenn man dann mit Delegierten aus den baltischen Staaten da gesprochen hat letzte Woche, dann haben die hinter vorgehaltener Hand einem auch gesagt, wir wissen gar nicht mehr, ob die USA an unserer Seite wären, wenn wir angegriffen würden. Weil es natürlich genauso sein kann, wie Putin und Trump jetzt Deals machen, zunächst ja auch über die Köpfe Europas und der Ukraine hinweg.
Aus Hamburg. Entschuldigung, wenn ich das die Atempause kurz nutze und jetzt Frau Celot ins Gespräch höre, die uns aus der Nähe von Hamburg anruft. Einen schönen guten Morgen.
Einen guten Morgen zurück.
Bitte schön.
Also auch wenn ich gleich zu viel Emotion kritisieren werde, habe ich auch zu viel Emotion. Also grundsätzlich denke ich, dass in dieser ganzen Diskussion viel zu viel Emotion im Spiel ist. Es gibt irgendwie eine klare Ansage aus den USA. Und vielleicht ist unsere Aufgabe, mal hinzugucken, wo haben die eigentlich einen Punkt. Und wenn die einen Punkt haben, und ich glaube, die haben mehrere Punkte, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber dann geht es doch darum, realistisch drauf zu gucken und zu gucken, auch dieses, oh Gott, die spalten Europa, die mischen sich ein, das ist doch unser Ding. Das liegt doch in unserer Verantwortung. Wir sind doch nicht ein beleidigtes Kind, was sich auf die Erde schmeißt, mit den Beinen strampelt. Früher haben wir irgendwie Friedensbewegungen gehabt, die dagegen demonstriert haben, dass hier irgendwie die Amis ihre Raketen aufgestellt haben. Jetzt schreien wir. Die Amis haben irgendwie der Ukraine die Waffen geliefert. Wir nicht. Jetzt schreien wir. Wir haben einen demokratisch gewählten Präsidenten arrogant runtergemacht in unseren Medien. Jetzt schreien wir, wenn er es umgekehrt macht. Wir sollten auf die Tatsachen gucken. Und ich glaube, dann wäre das durchaus möglich, dass aus einem Europa ein Europa wird, was erwachsen ist.
Frau Celot, darf ich Ihren Gedanken an Roderich Kiesewetter weitergeben? Es steht ja zum Beispiel auch drin in dieser Strategie, und vielleicht meint Frau Celot das eben auch, der wirtschaftliche Niedergang Europas wird beklagt. Der Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt sei von 25% auf inzwischen 14% geschrumpft. Und Sie schreiben, die teils europäischen nationalen Regulierungen, aber auch die der EU untergrabe Fleiß und Kreativität. Also, ich möchte Frau Celots Gedanken aufgreifen. Ist da auch berechtigte Kritik formuliert?
Wenn man jetzt erstmal sich die wirtschaftliche Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika anschaut und die ganze KI-Blase rausrechnet, haben die USA eine Stagnation, nämlich ein Wirtschaftswachstum von 0,1%. Ich bin sehr oft in den USA, habe auch dort studiert und sehe die Verarmung der ländlichen Räume, die sehr große Hoffnungen in Richtung Trump haben. Aber ich sehe eben auch, wie die USA mit Wissenschaft umgehen. Und das sollten wir auch ausnutzen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Europa zu holen. Ich will aber auf etwas anderes hinaus. Elbridge Colby, der jetzt stellvertretende Verteidigungsminister, den traf ich letztes Jahr zweimal. Und er hat das alles angekündigt, was jetzt kommt. Er sagte, dass ein Krieg auf europäischem Boden, ihr wartet auf 60 Milliarden damals von den USA, so schlimm kann es nicht sein. Eure Arbeiter haben 30 Tage Urlaub, unsere nur 12. Warum sollen unsere Arbeiter weiter auf Wohlstand verzichten? Weil 330 Millionen Amerikaner die Sicherheit für 500 Millionen Europäer organisieren sollen. Also das, wenn er es wissen wollte, konnte das alles schon letztes Jahr sehen. Das sind keine Überraschungen. Wir haben nur nicht geglaubt, dass die Amerikaner so drastisch vorgehen. Und wir haben uns in einer gewissen Bequemlichkeit eingerichtet und begreifen nicht, dass Russland einen dreifachen Krieg gegen uns führt. Den militärischen, den wir in der Ukraine sehen, den zivilen gegen die Ukraine, Stromversorgung 70% ausgefallen, Sabotage bei uns, auch im Großraum Hamburg. Und dann die kognitive Beeinflussung, die hybride Kriegsführung. Und dagegen müssen wir uns wappnen, weil Russland uns längst als Kriegsziel sieht. Und daraus haben sich jetzt die Amerikaner verabschiedet. Und es mögen sicherlich ein paar Punkte sein, die Trump anspricht. Aber Trumps Ziel ist eine, sagen wir mal, Beseitigung eines wirtschaftlich notwendigen Konkurrenten für die USA. Die Amerikaner begreifen nicht den Mehrwert einer Kooperation mit Europa. Unser Ausweg kann nur sein, mehr Lasten zu übernehmen und die Amerikaner quasi als Add-on, als Zusatz mitzunehmen, aber nicht mehr auf die Amerikaner zu warten und deshalb uns da unabhängiger zu machen, das ist jede Mühe wert. Vorhin sagte jemand, vielleicht sollte Europa eine Weltfriedensmacht werden. Das können wir nur, indem wir entsprechend stark sind, wirtschaftlich, aber eben auch im Umgang mit unseren Nachbarn, insbesondere im nördlichen Afrika und indem wir abschreckungsbereit sind, also Diplomatie und Stärke vermitteln. Und wenn wir das als Weckruf der Amerikaner begreifen, Frau Chelot, dann haben wir was gelernt, aber nicht den Amerikanern nach dem Mund zu reden.
Frau Chelot, sehen Sie das auch so? Hallo?
Nee. Ich wollte nicht den Amerikanern nach dem Mund reden. Ganz im Gegenteil. Ich wollte sagen, wir sollten unsere Lage, die europäische Lage, ganz losgelöst, das ist Erwachsensein von den Amerikanern. Und der erste Hinweis von Herrn Kiesewetter war wieder, was in Amerika schiefläuft. Das ist ganz egal. Lasst uns gucken, was hier schiefläuft. Und die wirtschaftliche Stärke, es gibt drei Dinge. Wirtschaftliche Stärke schafft Wohlstand für alle Schichten. Gibt irgendwie, schafft auch diese soziale Struktur, die bislang funktioniert hat. Zweitens, Energie bedeutet Wohlstand. Drittens, wenn man in der Welt was sagen will, muss man militärisch fähig sein, Stärke zu haben. Entschuldigung, wenn ich so sage.
Dankeschön, Frau Taylor.
Würde ich gerne auch noch mal kurz, wenn ich darf.
Bitte.
Ich glaube, wir müssen halt tatsächlich jetzt viele Hausaufgaben machen. Sie hatten das mit der Energie angesprochen, das sehe ich genauso. Europa muss sich energieunabhängig machen, das heißt aber auch unabhängig sein, beispielsweise von fossilen Energieimporten weitestgehend. Das wird jetzt tatsächlich ein Weckruf sein, nochmal für die erneuerbaren Energien, denn nur dann kann Europa da unabhängig sein. Wir müssen auch uns ehrlich machen, was Schlüsseltechnologien betrifft, Cyber, Satellitenfähigkeiten, Cloud-Chips, wo wir weitestgehend tatsächlich immer noch am Tropf von China bzw. von den USA hängen. Das gibt jetzt schon Initiativen, gerade was den Weltraum betrifft und die Kommunikation. Aber da können wir im Moment auch noch nicht sagen, dass wir eine europäische Eigenständigkeit haben. Und Sie hatten von dem Wohlstand gesprochen. Der muss natürlich auch erkennbar bei Menschen ankommen. Und wir haben tatsächlich ein Problem von Ungleichheit. Wenn man den Gini-Koeffizienten in Deutschland etwa zugrunde legt, dann haben wir also eine soziale Ungleichheit in Deutschland wie ungefähr vor 100 Jahren. Und wir wissen, was da passiert ist. Wir müssen also, um gerade diese soziale Spaltung, die durch diese Kulturkampf-Rhetorik auch befeuert wird, die durch Desinformationskampagnen aus Russland, aber auch von den USA immer wieder neue Nahrung erhält, damit die eben nicht verfangen können, müssen wir das Gefühl haben, muss die Bevölkerung das Gefühl haben, der Staat funktioniert, die Gesellschaft funktioniert. Wir identifizieren uns mit dieser Bundesrepublik, weil sie für uns einen Mehrwert bietet. Das muss erkennbar sein. Also es muss halt zum Beispiel auch mal eine Bahn wieder fahren und so weiter. Ich kann das alles durchbuchstabieren. Mieten müssen erschwinglich sein. Das ist eine soziale Resilienz, die wir haben. Und wenn wir das als Gesellschaft wieder aufbauen, dann werden wir auch als Europa natürlich in der Welt wieder ganz anders ernst genommen.
Also ich möchte nur mal darauf hinweisen, Herr Kiesewetter hat das eben gesagt und ich kann das als ehemaliger USA-Korrespondent auch nur unterstreichen. Das europäische Problem ist nicht, dass hier eine große Ungleichheit herrscht oder dass wir schwerwiegende soziale Verwerfungen haben. Das Problem ist, dass wir sehr viel Geld für den Konsum ausgeben und wenig für Bildung und Forschung. Und das ist ein Riesenproblem für uns. Und das ist natürlich auch so, Bildung und Forschung erzeugt Wachstum. Jeder will natürlich auch einen funktionierenden Rechtsstaat und dass die Bahn fährt, auf jeden Fall. Aber das ist nicht unser Problem. Und amerikanische Arbeiter zeigen dann auf die deutschen Arbeiter in der Tat und sagen, passt mal auf, ihr habt so und so viel Tage Urlaub, wir aber nur ein Drittel davon. Warum müssen wir dann auch noch eure Verteidigung bezahlen? Und da kommt wieder was anderes ins Spiel. Wir müssen uns auch einfach mal andere Prioritäten setzen. Jetzt wurde der Ausweg gefunden, sozusagen ein unbegrenztes Schuldenmachen für den Verteidigungssektor möglich zu machen. Aber das kann auch nicht immer so bleiben. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, glaube ich, insgesamt und auch mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Resilienz, die Sie ja gerade erwähnt haben, dass wir tatsächlich auch andere Prioritäten setzen.
Wir wollen eine Klammer öffnen, denn nicht weit von Ihnen, von Herrn Kiesewetter, Herrn Toden und Herrn Pindur, wird über ein mögliches Ende von Putins Krieg verhandelt in Berlin. Herr Kiesewetter, worüber wird am Verhandlungstisch, es ist ja nicht sehr viel bekannt geworden, Johann Wadephul sagte bei uns heute früh im Deutschlandfunk, es müsste da eine langfristig tragfähige Lösung gefunden werden. Worüber wird da absehbar konkret jetzt gesprochen?
Zunächst sind das ja nur Verhandlungen zwischen der Ukraine, dort dem Staatspräsidenten und seinen Unterhändlern und zwei Amerikanern, die politisch nicht legitimiert sind. Der eine ist Schwiegersohn und der andere ist ein Unternehmer. Und die beraten über das, was von den 28 Punkten noch übrig geblieben ist und den 20 Punkten, die die Europäer zusammengetragen haben und haben ja schon einiges erreicht, nämlich, dass Selenskyj bereit ist, auf einen Punkt zurückzukommen, den er im Jahr 22 noch vertreten hat, wenn er Sicherheitsgarantien bekommt, nämlich, dass die Ukraine den Auftrag, den sie sich in der Verfassung gegeben haben, NATO-Mitglied zu werden, aufgeben. Aber Selenskyj hat sehr gut gesagt, nur wenn er vergleichbare Sicherheitsbedingungen bekommt. Ziel ist ein Waffenstillstand, der abgesichert sein muss. Und um die Absicherung geht es dann ab heute Abend, wenn europäische Staats- und Regierungschefs aus Finnland, aus Frankreich, Großbritannien, Italien nach Deutschland kommen. Wenn es also um die Frage geht, wer in Europa ist bereit, diesen Waffenstillstand abzusichern. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist völlig unklar, ob die poliert ist, glänzt oder überhaupt existiert. Das ist die Bereitschaft Russlands, die bisher überhaupt nichts an ihren Zielen aufgegeben haben, nämlich die Ausweitung des russischen Gebietes bis hin in das Baltikum und nach Moldau und eine Einverleibung der Ukraine. Das ist also noch völlig unklar, aber gut ist, dass die Europäer jetzt sehen, dass sie selber eine Position entwickeln müssen. Und dann wird es sehr spannend sein. Letzter Punkt, am Ende der Woche wird es auch eine Entscheidung in der Europäischen Union geben, ob die eingefrorenen russischen Vermögen und wenn ja, in welchem Umfang und zu welchen Haftungsbedingungen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Denn die Ukraine hängt am finanziellen Tropf und ist zugleich unsere erste Verteidigungslinie. Und all das zusammen kann eine spannende Schicksalswoche werden. Aber die russische Seite hat sich bisher überhaupt nicht und wenn dann nur abfällig geäußert.
Herr Toden, wenn ich den ersten Teil aufgreifen darf, wie könnten Sicherheitsgarantien für die Ukraine, also tragfähige Sicherheitsgarantien unterhalb einer solchen NATO-Mitgliedschaft aussehen?
Also man muss sehen, dass man entsprechende Garantiemächte ins Boot bekommt, die sowohl die Fähigkeit besitzen, Russland dort abzuschrecken, als auch die Glaubwürdigkeit, dass sie es dann tun werden. Natürlich kann man hier an der Stelle an die USA denken. Man könnte auch, das fände ich persönlich gar nicht schlecht, auch China versuchen mit ins Boot zu holen, weil China tatsächlich ja einen Draht zu Russland hat. Sie sind ja auch maßgeblich Enabler dieses Ukraine-Kriegs für die russische Seite gewesen. Und ich könnte mir also kein Szenario vorstellen, wo russische Soldaten auf etwa chinesische Soldaten feuern würden. Also man muss hier sehr breit denken. Das eine ist die Frage der Garantien und die andere Frage, die davon getrennt ist, ist, man muss nachdenken über eine demilitarisierte Zone. Und die Frage ist, wie dann die Einhaltung des Waffenstillstands oder besser des Friedensabkommens dann überwacht wird. Das kann man über die OSZE machen, das kann man über ein UNO-Mandat machen. Das ist aber unabhängig von den Garantiemächten. Also beispielsweise könnten die USA natürlich auch mit ihrem Nuklearschirm die Ukraine absichern, das auch glaubwürdig tun. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Russland in irgendeiner Form NATO-Soldaten zur Überwachung des Friedensabkommens dann zulassen wird. Aber da haben wir ja sehr bewährte UN-Vorbilder-Missionen, die sehr gut funktionieren. Ich erinnere beispielsweise mal an Zypern über Jahrzehnte oder auch andere Missionen. Und da könnte übrigens auch die OSZE, sowohl Russland als auch die Ukraine, als auch die Vereinigten Staaten sind da ja Mitglied, könnten da eine wesentliche Rolle spielen.
Wenn ich kurz einhaken darf.
Bitte.
China ist ja Teil einer Allianz, die Russland unterstützt, zusammen mit Iran und Nordkorea. Und wenn Herr Toden sagt, dass sicherlich Russland nicht akzeptieren würde, dass NATO-Truppen auf ukrainischem Boden sind, ist erstens die Frage, warum soll das akzeptiert werden? Aber umgekehrt, warum soll die Ukraine akzeptieren, dass ein Koalitionspartner Russlands auf ukrainischem Boden eine Pufferzone überwacht oder eine Waffenstillstandszone? Also ich glaube, dass wir Europäer nicht akzeptieren sollten, dass China dort eine militärische Rolle spielt.
Zumal, Markus Pindur, die Ukraine mit sogenannten Garantiemächten ja extrem schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und deshalb hat Wolfgang Ischinger, der Präsident der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz, bei uns im Deutschlandfunk mal formuliert, die Ukraine benötigte eine Art Stachelschwein-Strategie, das heißt eine Aufrüstung des Landes, sodass ein erneuter russischer Überfall keine Chance auf Erfolg hätte. Wäre das eine glaubwürdige oder, ich greife den Begriff von Johann Wadephul auf, langfristig tragfähige Alternative zur internationalen Sicherheitsgarantien?
Das wäre die tragfähigste Alternative. Sie lässt sich nur nicht im Ruckzuck herstellen. Wir können das kurzfristig nicht bewirken, dass wir die Ukraine so aufrüsten, dass sie tatsächlich so wehrhaft wäre, dass Russland sich davon abgeschreckt fühlte. Das ist ein Problem. Wir sehen gerade, dass die Europäer nicht in der Lage sind, die Lieferungen und die Zahlungen der USA auch tatsächlich zu ersetzen. Es läuft im Moment darauf hinaus, dass die Unterstützung der Ukraine nicht 40 Milliarden, sondern nur etwas über 30 Milliarden Euro betragen wird bis zum Ende des Jahres. Das ist also, sag ich mal, keine kurzfristige Lösung. Das ist in der Tat richtig. Diese Stachelschwein-Strategie ist aber langfristig natürlich das Beste und Einfachste, was die Europäer machen könnten.
Herr Toden, was wäre von der unabhängigen Ukraine übrig, jetzt mal in dem Zusammenhang gefragt, ohne die militärische Unterstützung, für die sich Olaf Scholz, Boris Pistorius, Friedrich Merz, Roderich Kiesewetter, Annalena Baerbock, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, um nur einige Namen zu nennen, von Anfang an des russischen Krieges, ja, mit Alarmkraft eingesetzt haben?
Wie meinen Sie das, was wäre davon übrig?
Was wäre von der unabhängigen Ukraine ohne westliche Waffenlieferungen, unter anderem auch aus Deutschland, übrig?
Also im Moment wissen wir ja noch gar nicht, was so übrig sein wird. Ich erinnere mal daran, dass Russland ja im Moment noch Gebietsansprüche versucht geltend zu machen.
Herr Toden, wir wissen, was übrig ist. Was wäre übrig, wenn es dazu nicht gekommen wäre?
Keine Ahnung, was dann übrig wäre. Also das ist jetzt eine Spekulation. Was wäre, wenn das Römische Reich nicht zusammengebrochen wäre? Das finde ich tatsächlich jetzt nicht hilfreich, darüber zu spekulieren, weil uns das ja auch keine Handlungsoption für die Zukunft eröffnet.
Was Aber Herr Toden, realistisch ist doch, dass die Ukraine sich nicht hätte wehren können, ohne zum Beispiel amerikanisches und britisches Training und amerikanische und britische Waffen, Abwehrwaffen, die Javelins zum Beispiel. Das ist doch liegt doch nun völlig klar. Da muss man nicht spekulieren. Und wenn die Ukraine nicht die dementsprechende Unterstützung bekommen hätte, langsam, viele beklagen, dass es zu langsam war, dann hätte die Ukraine sich auch nicht so erfolgreich zur Wehr setzen können.
Dann muss ich mich entschuldigen, ich habe die Frage falsch verstanden, weil ich gedacht habe, dass wir nach vorne vorne diskutieren und gucken, wie wir die Ukraine jetzt unterstützen können und vor russischen weiteren Angriffen möglicherweise schützen können. Aber wenn wir natürlich gerne eine Geschichtsstunde machen, bin ich selbstverständlich dazu gerne bereit.
Es geht
nicht
um die Geschichtsstunde, es geht um die Lehren aus der Geschichte.
Sie haben mich jetzt zweimal unterbrochen. Ich würde dann gerne jetzt den Punkt noch machen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich gucken, was wir für eine Abschreckungsfähigkeit der Ukraine brauchen. Das ist übrigens eine ähnliche Fragestellung, wie sie sich für alle anderen NATO-Staaten dann ja auch stellt. Was brauchen wir eigentlich tatsächlich, um wirksam abzuschrecken? Was am besten abschreckt, ist ein Gleichgewicht der Kräfte. Man muss also sehen, dass man hier ein Balance of Power herstellt mit den Russen. Und an der Stelle kann man natürlich auch, übrigens kostengünstiger für alle Seiten, die Russen werden übrigens ihre Kriegswirtschaft so auch nicht unbegrenzt weiterführen können, wie sie die im Moment laufen haben. Die haben ja auf Kriegswirtschaft umgestellt. Jetzt werden heute wahrscheinlich weitere 40 Schiffe auf die Schattenflottenliste gepackt, wenn alles gut geht. Es sind übrigens auch noch nicht mal das 18. und 19. Sanktionspaket komplett umgesetzt worden in vielen Punkten. Das ist auch erschütternd, wie lange das dauert. Aber der Druck wird steigen auf Russland und auch die wirtschaftlichen Folgen sind ja schon in weiten Teilen des Landes erkennbar. Also wenn Sie im privaten Bereich beispielsweise Benzin haben wollen, wird das ja schon sehr schwierig. Und das ist was die Bevölkerung merkt. Also ich glaube, Russland wird diese Kriegswirtschaft nicht unbegrenzt aufrechterhalten können. Und dann werden wir vielleicht einen ähnlichen Effekt sehen wie seinerzeit beim Zusammenbruch des Ostblocks, dass nämlich einfach schlichtweg beide Seiten irgendwann überfordert waren, diese Rüstungsausgaben noch zu tragen. Was ich damit sagen will, ist, eine Perspektive, die ich für am sinnvollsten hielte, wäre, neue Abrüstungsinitiativen zu machen. Im Februar läuft New Start aus. Ich hoffe, dass dann da ein Versuch gemacht wird, das Ganze zu verlängern. Wir haben übrigens auch den Ausstieg aus dem KSE-Vertrag ja gesehen. Russland hat das ja gekündigt. Da müssen wir natürlich in die Richtung wieder denken. Und ich weiß natürlich nicht, weil ich Putin nicht persönlich kenne. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch er schon allein ein wirtschaftliches Interesse an Abrüstungsverhandlungen hat. Und man sollte das in jedem Fall ausloten. Aber natürlich muss jetzt erstmal ein Friedensschluss für die Ukraine her. Und was wichtig ist, dass das eben tatsächlich nicht ein Diktatfrieden wird, weder von Putins Gnaden noch von Trumps Gnaden, sondern da muss eben die Ukraine beteiligt sein. Und ich bin sehr froh, dass hier in Berlin das starke Signal mit dem Präsidenten Zelensky ja auch gesendet wird, dass da jetzt endlich mal auch die USA aufwachen. Die haben ja auch angekündigt, eine Delegation nach Berlin nur zu entsenden, wenn hier erfolgsversprechende Gespräche sind. Das ist ja schon eine deutliche Aufgabe.
Herr Kiesewetter, geht es da unterm Strich dann für Land für Frieden?
Das hat ja die Ukraine schon sehr deutlich gemacht, dass eine Landabgabe auch Abgabe von Menschen bedeutet. Und wenn die Menschen das nicht akzeptieren, dass eben Flucht und Vertreibung bedeutet, nämlich Aufgabe von Heimat, ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. In jedem Fall wird es darauf hinauslaufen müssen, dass die souveränen Grenzen der Ukraine bestehen bleiben, weil sonst die Aggression sich gelohnt hat und auch Vorbilder finden kann. Iran, Irak, Serbien gegenüber Kosovo oder China, Taiwan. Das sind ja die mehr größeren oder kleineren Elefanten im Raum. Nein, es muss darum gehen, dass die Ukraine verlässlich ihre Souveränität erhält oder, um es anders zu formulieren, das politische Ziel gegenüber Russland muss sein, dass Russland das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennt. Das sagt sich so einfach. Das hat Deutschland bis 1945 nicht gemacht, als imperiales Land. Und Russland ist nach wie vor imperial im Denken und kolonial im Umgang mit etlichen Minderheiten im eigenen Land oder Volksgruppen im eigenen Land. Und deswegen muss das politische Ziel sein, dass Russland das Existenzrecht der Nachbarstaaten anerkennt, also diesen Reichsgedanken aufgibt, was Herr Pindur vorhin ansprach mit den Aufsätzen von Putin von 21 und 20. Also darauf muss es hinauslaufen, unser politisches Ziel. Und dazu müssen wir auch größeren Druck auf die russische Zivilgesellschaft ausüben, indem sie konfrontiert wird mit den furchtbaren Gräueltaten, mit der Entführung der zehntausenden Kindern aus der Ukraine. Das kann man machen, indem man die Fakten in den russischen Informationsraum strahlt und wir immer nicht nur hinnehmen, was Russland macht. Und ein letztes, wir sollten auch Forderungen an Russland stellen. Da bin ich bei dem Thema Abrüstung, was Herr Toden ansprach, Abzug der Nuklearwaffen aus Kaliningrad, die in 2 Minuten in Berlin wären, oder Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien und Georgien. Also wir brauchen da ein größeres Paket, weil Russland Deutschland auch größer agiert und sich nicht nur auf die Ukraine konzentriert.
Wir diskutieren das im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, zu der uns Tim Fellner geschrieben hat, wir haben keine Chance gegen den Rest der Welt, wenn die Nationalisten gewinnen. Im Endeffekt verlieren wir, wenn wir nicht anfangen, über die Vereinigten Staaten von Europa zu reden. Wir würden in so vielen Punkten gewinnen. Und Jochen Haas meint, unsere Politik ist ausschließlich nach innen gerichtet zum Wohl der Bürger. Sie muss pragmatisch nach außen sich wenden. Insofern der Hinweis, Europa als Großmacht konsequent durchsetzen, ist der richtige Weg. Aus Berlin hat uns Herr Bussmann angerufen. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Heinemann.
Bitte schön. Bitte schön.
Ja, also ich kann nur an das anknüpfen, was zuletzt gesagt wurde. In der Tat muss sich Europa selber auf sich und seine Kräfte besinnen. Die Scheidungsurkunde ist zwar noch nicht angekommen, aber sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Das heißt für mich, dass wir eine wirklich funktionierende, tatkräftige europäische Verteidigungskraft brauchen. Und die kriegen wir nicht hin, wenn wir weiterhin die Staaten im Bremsehäuschen sitzen haben, die sowas verhindern wollen, wie Ungarn, die Slowakei und neuerdings auch Tschechien. Deshalb glaube ich, dass wir auch in diesem Sektor an ein Europa der zwei Geschwindigkeiten oder ein Kerneuropa denken müssen, das eben in diesem Sektor auch vorangeht.
Interessanter Gedanke, Herr Thuden. Europa der zwei Geschwindigkeiten, auch militärisch. Auch
Eine Koalition der Entschlossenen, so hat Herr Kiesewetter das genannt. Was halten Sie davon?
Gegen Entschlusskraft habe ich überhaupt nichts einzuwenden und es ist auch Zeit, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Die Frage ist genau, was wir dann handeln wollen. Ob wir das sozusagen verengen wollen auf eine militärische Lösung und Aufrüstung oder ob wir eben sagen, wir gehen auch entschlossen vor gegen Desinformation, gegen soziale Spaltung und gegenüber diesen den Kulturkampfmodus, der uns aufgezwungen wird, sowohl übrigens von russischer Seite als auch jetzt von amerikanischer Seite, wie dem Dokument dort zu entnehmen. Also von daher da entschlossen gegen vorzugehen, auch entschlossen die Diplomatie stark zu machen, da bin ich sofort dabei. Ich fände es falsch, das nur auf das Militär zu verengen. Das heißt nicht, dass man die militärische Perspektive ausblendet, aber sie allein zu sehen, hieße die falschen Prioritäten zu setzen, nach meiner Auffassung.
Herr Bussmann, einverstanden?
Ja, jein. Also natürlich geht es auch um Cyberkrieg und Desinformation. Aber Putin wird nur dann und Russland nur dann überzeugt sein, wenn wir wirklich die notwendigen militärischen Kräfte auf den Plan rufen können, wenn es soweit kommen sollte. Und da sehe ich uns eben noch lange nicht, solange wir eben in Brüssel immer in der Außen- und Sicherheitspolitik von Ländern abhängig sind, die aus welchen Gründen auch immer, darüber kann man dann stundenlang sprechen, das nicht wollen.
Herr Kiesewetter, Sie hatten vor ungefähr einer Stunde kurz mal den Begriff Atomwaffen eingeführt. So, wenn das jetzt ein Scheidungspapier wäre, wenn es jetzt darauf hinausliefe, dass sich Europa eben nicht mehr dauerhaft auch auf den atomaren Schutz der Vereinigten Staaten verlassen könnte, was bedeutete das dann für die möglicherweise atomare Bewaffnung in Europa oder überhaupt die Stationierung oder das Vorhandensein von Atomwaffen in Europa?
Ja, danke, Herr Heinemann, nochmal. Auch danke an Herrn Bussmann für die klare Darstellung. Also zunächst einmal ist Deutschland durch den 2+4-Vertrag und den Nichtverbreitungsvertrag weit davon entfernt, selbst eine Atommacht werden zu dürfen. Deutschland darf auch künftig, egal unter welcher Konstellation, wenn es politisch Mehrheiten findet, eine nukleare Teilhabe leisten, so wie wir jetzt das mit den USA machen. Die beiden Nuklearmächte Frankreich und Großbritannien haben ganz unterschiedliche Konstellationen und bei weitem nur einen Bruchteil der Fähigkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika und nutzen sie für die Landesverteidigung. Frankreich hat vor einigen Jahren begonnen, die Diskussion in Europa zu führen, ohne von den eigenen Fähigkeiten abzulassen oder sie teilen zu wollen. Aber sie wollten einen nuklearen Dialog führen, der bisher noch nicht so richtig ins Laufen gekommen ist. Es gibt Länder, die ihre Neutralität aufgegeben haben, wie Finnland und Schweden, die bewusst in die NATO gegangen sind, weil sie den nuklearen Schutzschirm haben wollten, um nicht nuklear erpressbar zu sein. Und all das führt jetzt natürlich dazu, dass wir in Europa uns im Hintergrund Gedanken machen müssen, was, wenn die Amerikaner dem Wunsch Putins nachkommen, den Putin 2021 geäußert hat, nämlich Nuklearwaffen aus Europa abzuziehen. Und diese Gespräche im Hintergrund müssen geführt werden und sie werden auch geführt, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass in den Amerikanern, in den USA jetzt schon die Stimmung hochkommt, wir können die Waffen bereits abziehen. Das ist ein Prozess, der über viele Jahre gehen wird und hoffentlich darin mündet, dass die Amerikaner sich besinnen und sagen, wir begreifen uns weiterhin als europäische Macht. Mit unseren Nuklearwaffen in Europa haben wir Einfluss auf Europa und auch diese Rückversicherung, dass die Europäer an unserer Seite sind, das ist ja ein Vorteil für die Amerikaner, den Trump gar nicht mehr so sieht. Das ist ja die alte transatlantische Lastenteilung und Bindung gewesen, dass die Amerikaner auch dank eines Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing sich als europäische Mächte nach dem NATO-Doppelbeschluss als europäische Einflussmacht zumindest gesehen haben. Also, unter dem Strich, wir sollten nichts ausschließen, schon gar nicht, wenn die Amerikaner so vorgehen. Aber die Debatte sollten wir erst dann führen, wenn wir auch wirklich intern Lösungen erarbeitet haben.
Valéry Giscard d'Estaing zur Erinnerung, ehemaliger französischer Staatspräsident. Aus Borsdorf in Sachsen ist Herr von Butler zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr von Butler, bitteschön.
Ja, ich möchte ganz kurz nochmal auf die Metaebene doch nochmal zurückgehen. Es ist jetzt alles sehr konkret geworden, wie wir jetzt also die Ukraine verteidigen oder wie wir es schaffen, da einen Friedensvertrag herzustellen. Aber ich glaube, wir haben einfach das Problem, dass wir auf der Metaebene eine reaktionäre Ideologie erleben, eine neofeudalistische Ideologie, wo sich Putin mit dem oligarchischen Amerika sozusagen verbündet. Dieses neue Oligarchentum, dieser Neofeudalismus, ist eben nicht daran interessiert, dass sich Gesellschaft weiterentwickelt, sondern dass sie sich eher zurückentwickelt zu solchen Strukturen und da stehen bleibt. Und wir müssen als Europa, wenn wir denn wirklich weiter ein liberales und egalitäres Gesellschaftsmodell weiter verfolgen wollen, uns einfach noch stärker binnenorientieren, so wie es Amerika im Grunde auch macht, um uns dann auch militärisch durchsetzen zu können. Und da wird es mit dem regelbasierten Zusammenleben international wahrscheinlich so sein, dass wir uns da auch ein bisschen von verabschieden müssen, um als Europa selber stärker auftreten zu können. Und dann wird es nicht umhin gehen, dass wir uns eben auch durchsetzen lernen.
Herr von Butler, wenn Sie gestatten, gebe ich diese Frage an Markus Pindur noch mal weiter, auch mit der Stoßrichtung. Diese Vorstellung eines Schulterschlusses zwischen Trump und Putin und das Ganze ein Präsident, der getragen wird von der republikanischen Partei Ronald Reagans oder die einmal die republikanische Partei Ronald Reagans war, der muss sich doch schon mehrfach im Grab herumgedreht haben, oder?
In der Tat wird er das getan haben. Wir erinnern uns daran, dass damals die USA tatsächlich auch große Verantwortung übernommen haben. Helmut Kohl und Ronald Reagan haben den NATO-Nachrüstungsbeschluss durchgesetzt. Das heißt, die NATO hat reagiert auf die Aufstellung von russischen SS-20-Raketen, sowjetischen SS-20-Raketen und dann daraufhin hier in Europa auch gegen politische Widerstände in Deutschland zum Beispiel durchgesetzt, dass hier amerikanische Raketen kamen und tatsächlich damit gravierende Verantwortung übernommen. Dieses Abkommen hat übrigens mehrere Jahrzehnte funktioniert, bis es von Putin so unterlaufen wurde. Er hat sich klar vertragswidrig verhalten. Er hat neue Mittelstreckenraketen gebaut und entwickelt und auch getestet. Am Ende war klar, dass er das Abkommen verletzt hatte und daraufhin hat dann Donald Trump auch diesen INF-Vertrag, diesen Mittelstreckenvertrag dann gekündigt. Man sieht also, da hat sich wirklich etwas verändert seit Ronald Reagan und das ist nicht mehr die republikanische Partei, die amerikanischen Großväter bestritten haben noch. Das ist es einfach nicht mehr, das ist ein ganz anderer Verein.
Schlussfrage an, wenn es geht, beide Gesprächspartner und an Herrn Kiesewetter, Herrn Thun. Wie werden sich die Beziehungen zwischen den USA und den Staaten der Europäischen Union und damit eben auch Deutschland entwickeln? Herr Kiesewetter zuerst.
Wir sind vor einem großen Umbruch. Wir sollten nicht auf Amerika warten, sondern unsere europäischen Interessen selber in die Hand nehmen. Das bedeutet das Zurückstecken der einen oder anderen Idee und des einen oder anderen Staates, wie das ja auch die einen oder anderen Mithörerinnen heute und Hörer gesagt haben. Und Amerika nicht abschreiben, aber uns nicht mehr darauf verlassen. Das wird aufwendig. Wir werden unseren Wohlstand neu definieren müssen, auch über Sicherheit. Aber es lohnt nicht. Wir haben schon zu viele Monate verloren, auf die Amerikaner zu warten. Es kommt auf uns jetzt an.
Herr Toden.
Also Europa muss jetzt stark werden und zusammenwachsen. Man darf sich aber auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Als Hintergrund nochmal, in den USA ist ja in der vergangenen Woche im Repräsentantenhaus auch die NDAA, also National Defense Authorization Act, beschlossen worden. Der Senat berät diese Woche darüber, wo ja in beiden Häusern haben die Republikaner die Mehrheit, es darum geht, sozusagen auch die Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten, was Truppenstationierung betrifft oder Truppenabzüge betrifft, deutlich einzuschränken. So steht zum Beispiel da drin in der Version, die das Repräsentantenhaus am letzten Donnerstag verabschiedet hat, dass in Europa also mindestens 76.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert bleiben sollen. Also selbst in den USA weht Trump da noch der Wind ins Gesicht.
Vielen Dank. Das war Kontrovers mit Christoph Heinemann. Vielen Dank unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank unseren Gästen. Roderich Kiesewetter, CDU, Ulrich Toden, Die Linke, Markus Pindur vom Deutschlandfunk.